Die Mikrofondiskussion. Läuft es schon?
Ja, es geht los.
So, herzlich willkommen zum Küchenradio. Herzlich willkommen, Volker Grasbuck. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, wir wollen mit dir heute über das Internet reden, aber vorher, unter anderem, muss ich natürlich alle anderen begrüßen. Herzlich willkommen, Katja.
Hallo.
Cindy ist heute nicht da. Was ist eigentlich los mit dir?
Überarbeitet, glaube ich.
Überarbeitet, aber ja. Hat die Mails bekommen oder wie?
Ich glaube, heute hat er keine Mails mehr bekommen, aber er hat viel zu tun.
Er hat mich heute angerufen, ich habe das dann abgewürgt, weil ich nach 5 Minuten nicht verstanden habe, was er wollte.
Er war sehr, sehr aufgeregt heute. Ja. Es ging um eine französische Übersetzung, die wohl nicht richtig gut hingehauen hat und das hat ihn, glaube ich, etwas aus der Bahn geworfen.
Ach du Scheiße.
Und da wollte er sich lange unterhalten und sich möglichst, glaube ich, auch noch treffen, um das Ganze nochmal durchzukauen.
Bei mir war es sogar so, dass ich saß gerade auf dem Fahrrad, war von einem Termin zum nächsten und dann hat Cindy Hallo Andreas gesagt, ist er aber in jemanden anders begegnet auf dem Flur und hat sich erstmal mit dem unterhalten. Also das war sozusagen so das größte retardierende Element, was ich je bei Cindy so erlebt habe, dass man da gleich weggelegt wird. Und das habe ich dann nicht lange ausgehalten.
Ja, ich glaube, er war etwas durch den Wind.
Jedenfalls ist Cindy nicht da heute.
So, hallo Philipp.
Hallo.
Schön, dass du wieder da bist.
Vielen Dank.
Volker Grasmuck, gibt es eigentlich heute noch, kann das heutzutage noch passieren, dass E-Mails nicht ankommen?
Das passiert, wenn zum Beispiel Mail-Server down sind und das genau ist auf dem der Humboldt-Uni am letzten Wochenende passiert, als da ein neuer installiert werden sollte, der einen Hardware-Defekt hatte, hieß es dann auf der entsprechenden Webseite auf der Humboldt-Uni dazu. Und dann ist ein Reserve-POP3-Mail-Server installiert worden, der die Mails aber nur mit einer Zeitverzögerung von mehreren Stunden ausgeliefert hat. Was im Normalfall ja durchaus noch zu verkraften wäre, aber wenn man gerade dabei ist, eine internationale Konferenz zu organisieren und auch möglichst zeitnah reagieren möchte, ist das durchaus bitter.
Stichwort
ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
Stichwort internationale Konferenz.
Wir wollten internationale Konferenz.
Genau. Volker Grasmuck arbeitet nämlich nicht nur an der Humboldt-Universität, sondern organisiert den Kongress Wizards of Oz.
Ich dachte immer, das wäre ein Film, Wizards of Oz.
Das ist auch ein Film, der schreibt sich allerdings mit OZ. Und das ist auch nur ein Wizard.
Mhm. Ach ja.
Und wir sind ganz viele Wizards. Also ich bin sowieso kein Wizard, aber die Leute, die wir uns einladen, sind Wizards in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ausgehend natürlich von der Slang-Bezeichnung unter Technikern für jemanden, der besondere Kompetenzen hat in einem bestimmten Bereich. Unix-Wizard ist ein stehender Ausdruck, der uns auch, als wir angefangen haben, 99 mit der ersten Konferenz, dazu inspiriert hat, zu sagen, wir laden uns jetzt die Wizards der OS für Operating Systems, nämlich erstmal die ein, die tatsächlich an Betriebssystemen von Computern arbeiten und hier natürlich ganz speziell GNU Linux, was 99 dann das Licht der Öffentlichkeit erblickte. Oder umgekehrt, die Öffentlichkeit erblickte GNU Linux, so muss man es besser sagen. Und damit verbunden auch die Idee, dass es sinnvoll sein könnte, nach Betriebssystemsebenen in Gesellschaft und in Kultur zu fragen. Also es gab damals so einen Aufsatz Betriebssystem Kunst, wo das Ausbildungssystem, die Kunsthochschulen, die Galerien, die Museen als das Betriebssystem sozusagen die Hardware, die Institutionen, das Stabile, auf dem das eigentliche Kunstschaffen aufsetzt, zu bezeichnen, ist ein bisschen, aber das war damals so in der Luft.
Aber dann kann man doch eigentlich alles als Betriebssystem bezeichnen, oder?
Naja, was damit gesetzt ist, ist natürlich ein Unterschied zwischen Betriebssystem und Anwendungsschicht, Anwendungssoftware. Also genauso wie ein Textverarbeitungssystem, Bildverarbeitungssystem und sowas auf dem Betriebssystem aufruht. Das Betriebssystem, was bestimmte Basisdienstleistungen zur Verfügung stellt, aber eigentlich selber noch nichts Sinnvolles tut, sondern nur im Hinblick auf andere Dinge dann sinnvoll wird, aber als Grundlagenschicht natürlich allem zugrunde liegt.
Ist das dann dasselbe wie eine Struktur?
Ja, sowas.
Der Kongress beginnt Ende dieser Woche. Worum geht's? Was ist das Thema des Kongresses?
Es geht um freies Wissen. Information Freedom Rules ist der Untertitel dieses Mal. Das ist das vierte Mal, dass die Wizards of Oz stattfindet. Und damit sind drei Themen gesetzt: Information, Freiheit und Regeln.
Aber Informationen sind doch alle frei. Also ich habe doch mein Internet und kann doch alles durchsuchen und kann mir PDF-Files downloaden und alles sehen und lesen.
Ich bin dazu noch nicht so naiv.
Naja, nein, das ist gar nicht naiv. Das entspricht durchaus dem, was die Ökonomen sagen. Information ist ein öffentliches Gut.
So, aber warum engagiert ihr euch so dafür, dass Information frei sein muss? Ist das irgendwie in Gefahr?
Das 20. Jahrhundert hat das anders gesehen mit der Information. Es hat schon ein bisschen früher angefangen, aber vor allen Dingen das 20. Jahrhundert hat dann einen Mechanismus geschaffen, um Informationen an ganz viele Leute zu transportieren. Das muss man auch sagen. Die Verlage gehen natürlich viel weiter zurück, Informationen an Objekte zu binden, wie Bücher, die man dann in den Handel geben kann. Das ist natürlich viel älter. Aber im 20. Jahrhundert ist die Medienlandschaft in der ganzen Breite mit Tonträgern, Bildträgern entstanden. Immer darauf beruhend, dass die Objekte verkauft werden und nicht die Informationen, weil die konnte man ja nicht sozusagen objektlos in der Plastiktüte nach Hause tragen. Und die Objekte sind kontrollierbar. Es ist eine Mangelressource an allen Stellen, auch im Rundfunk natürlich, beschränkte Sendezeit, beschränkte Stellfläche in den Plattenläden oder Buchläden, beschränkte Kapazitäten, Bücher zu drucken, Schallplatten zu verlegen und so weiter. Also entsteht hier eine Gruppe von Medienprofis, die entscheiden, was gut genug ist, um durch diesen Filter, durch dieses Nadelöhr durchzugehen, aufbereitet zu werden und dann hinauszugehen in die große, weite Welt und damit zur Verfügung zu stehen für Leute,
wo ist das Problem?
Aber das Beschränken, das hört sich jetzt immer so an, als gäbe es nicht genug Platz oder als wolle man im Grunde genommen das alles veröffentlichen, aber es würde hapern an Platz, an Beschränkungen. Aber es ist ja auch irgendwie, es gibt ja sowas wie diese Bezeichnung des Gatekeepers, wo durchaus Informationen auch aus Gründen zurückgehalten werden, die mit zu wenig Platz eigentlich gar nichts zu tun haben, oder? Also ich meine, es wird ja, ganz Information klar, wird ja auch kontrolliert.
Ja, Moment, also zu welchem Zweck, muss man fragen, wird Information kontrolliert? Ich glaube, so das Gängige bei uns in der Gesellschaft ist, dass Information danach ausgewählt wird, wie man es verkaufen kann, weil das ja, glaube ich, das Wichtigste ist.
Das ist ein Punkt, aber nicht der einzige, nicht? Also so Informationen, das wird ja auch aus politischen Gründen, werden ja auch Informationen zurückgehalten, die sich durchaus sehr gut verkaufen ließen.
Also du würdest sagen, dass bei uns in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, aus politischen Gründen Informationen zurückgehalten werden, die sich ansonsten sehr gut verkaufen würden?
Das würde ich mal annehmen, ja.
Wer tut das?
Ich meine, man sieht das so ja zum Beispiel am Beispiel, ich weiß jetzt nicht, Bundesrepublik Deutschland, das größte Beispiel ist doch jetzt gerade zum Beispiel was im Nahen Osten passiert, oder? Aha. Ich meine, wenn man 5 Jahre danach irgendwie dann auf einmal Informationen zugänglich hat, die belegen, dass die Lage im Irak dann doch ganz anders ausgesehen hat. Das hat man vielleicht angenommen, aber man hatte diese Quellen zum Beispiel nicht. Also da sind Informationen, die damals die Öffentlichkeit durchaus interessiert hätten, die man hervorragend verkauft hätte können, haben halt bestimmte Türen nicht passieren können.
Ja, da so, würde ich mal widersprechen, weil ich wusste auch 2003 schon, dass Saddam Hussein nichts mit Al-Qaida zu tun hat.
Aber du hast keine Beweise.
Ich habe jetzt auch keine Beweise.
Gibt's aber.
Gibt's jetzt aber.
Ja?
Ja, die Quellen sind jetzt irgendwie zugänglich halt. Es gibt jetzt halt diese Quellen, die belegen, dass George W. Bush zum Beispiel das damals sehr wohl wusste.
Ja, ja. Ist das gemeint mit Informationsfreiheit?
Beide Aspekte spielen hier eine ganz zentrale Rolle. Also einmal politische Gründe, Informationen zurückzuhalten oder zu unterdrücken, aber auch die ökonomische Dimension. Bislang brauchte es einfach immense Investitionsgüter. Man braucht ein Aufnahmestudio, um Tonaufnahmen zu produzieren, die irgendjemand sich anhören möchte. Man braucht die Freiheit der Presse ist die Freiheit derjenigen, die eine besitzen.
Das Problem ist aber, das ist ja jetzt weitestgehend vorbei. Also,
genau.
Also Podcast kann schon fast jeder machen und Bloggen kann eigentlich jeder, der einen Computer bedienen kann. Das Problem ist ja dann nur, dass wenn dieser Filter nicht da ist, der irgendwie auswählt, erreicht ja die Information nicht seinen Rezipienten.
Wird sie unüberschaubar.
Es ist Information für Eliten eigentlich auf eine Weise, weil du hast zwar im Internet natürlich alles Erdenkliche und alle möglichen Informationen, die nie den Weg in die Tagesschau oder ins Heute-Journal finden, aber um die zu finden, brauchst du A, Zeit, Geld, Know-how, du musst wissen, wo du sie findest, du musst wissen, wie man sie bewertet.
Du brauchst Zugang,
du musst irgendwie eins und eins zusammenzählen, weil diese notwendigen Informationen nicht alle auf einem Fleck irgendwie sinnvoll zusammenhängend analysiert dargestellt findest. Aber trotzdem würde man noch sagen, im Internet kann zumindest jeder senden und jeder alles finden. Ist das nicht eine erfreuliche Nachricht?
Genau, das ist genau die erfreuliche Nachricht der digitalen Revolution, die Voraussetzung ist für das, was hier auf der Konferenz diskutiert wird, wo nachgefragt wird, wie solche Mechanismen passieren. Und in der Tat, das verschiebt sich. Die Qualitätsfilterung findet im Nachhinein statt. Also nicht, dass der Verlag, der entscheidet, das ist jetzt gut genug aufbereitet zu werden, um dieses Nadelöhr zu passieren, sondern alles kann raus. Und dann entsteht in der Tat das Problem der Informationsüberflutung, der Auswahl. Und dafür entstehen natürlich wieder neue konnektive, kollektive Mechanismen von Qualitätsbewertung. Das ist alles im Augenblick noch sehr im Fluss. Am deutlichsten ist die Diskussion sichtbar geworden im Zusammenhang mit Wikipedia. Im Wissenschaftsbereich, Sonderthema, können wir gleich noch drauf kommen, aber bei der Wikipedia geht es um Faktenaussagen, um den neutralen Gesichtspunkt, der gewahrt werden muss. Und dennoch mit einer relativ klaren, scheint es zunächst mal einem Informationsleihen, Regel dafür, was da reingehört und wie man da auch entgegenwirken kann, wenn Leute da Unsinn oder gezielte Falschinformationen reinstellen, passiert es immer wieder, dass Leute mit unterschiedlicher Sichtweise sich Flame Wars liefern und Edit Wars und bestimmte Einträge dann nicht zur Ruhe kommen. Und die deutsche Wikipedia-Community hat jetzt einen Mechanismus vorgeschlagen, dass registrierte Nutzer die Möglichkeit bekommen, die Edits von nicht registrierten Nutzern zu bewerten. Also ich kann damit nichts anfangen, dann bleibt es so. Oder das ist offensichtlich eine Entstellung von Informationen oder das sieht so aus, als ob das eine Verbesserung des Artikels ist und dann wird es freigeschaltet. Und dann können auch andere nicht registrierte Benutzer diese Informationen auf dem Eintrag der Wikipedia sehen. Das ist alles noch im Fluss in den USA. In den USA-Medien ist dann die Frage gestellt worden, ob deutsche Ingenieurskunde das Qualitätsproblem lösen wird. Muss man mal sehen. Aber letztendlich hat es natürlich mit Ingenieurskunde nichts zu tun, sondern es geht um einen sozialen Mechanismus, in dem eine solche Qualität bewertet wird. Und das ist die Frage, von wem. Das ursprüngliche Modell von Enzyklopädie-Erstellung ist ein expertenbasiertes System. Nur jemand, der Experte ist in einem bestimmten Bereich, hat überhaupt etwas dazu zu sagen.
Das heißt, er muss sich auch als solcher legitimieren.
Genau. Also es geht dann durch die Universitäten und man hat einen Professorentitel und ganz viel veröffentlicht und dann darf man einen Enzyklopädieartikel schreiben. Und die Wikipedia, so wie wir sie heute kennen, hat dieses Modell aber bereits widerlegt. Die Tatsache, dass ganz viele Menschen etwas wissen und das zusammentragen, führt dazu, dass die Artikel, die dabei entstehen, nicht etwa der kleinste gemeinsame Nenner oder viele Köche verderben den Brei und all diese Sprüche, die dazu dienen, eine konnektive Intelligenz zu diffamieren, dass all das nicht funktioniert.
Also du sagst, Wikipedia im Prinzip funktioniert, jetzt geht es um eine Feinkorrektur. Ist denn das der richtige Weg, den wir beschreiten? Also registrierte Nutzer entscheiden über Einträge von nicht registrierten Nutzern. Ist das deiner Ansicht nach brauchbar? Also ein Kompromiss, mit dem man gehen muss?
Das ist eine hochkomplexe Diskussion und ich würde mich hüten, jetzt zu sagen, das eine ist richtig und das andere nicht. Aber natürlich ist das ein Mechanismus, der erstmal eine Bereitschaft, sich längerfristig für die Wikipedia zu engagieren,
Aber das ist jetzt auch eines der Themen, was auf dem Kongress, den du organisierst, dort diskutiert werden will. Das ist natürlich klar, dass du nämlich vorgreifen willst.
Genau.
Ich sehe da aber eigentlich kein Problem, weil es ja so ist, dass eine Gruppe von Leuten Wikipedia gegründet hat, als freie Enzyklopädie, und sich jetzt eine Gruppe von Leuten entscheidet, das ein bisschen einzuschränken, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Freiheit dort zu editieren. Das ist ja nun deren Sache. Also da, wer eine ganz freie Enzyklopädie weiterhin will, kann die ja weitermachen. Also ich weiß nicht, was sehe die Kontroverse nicht so wirklich richtig. Ja, das ist, es gibt ganz geschlossene, wie die Enzyklopädie Britannica.
Aber es gibt aber schon so dieses Prinzip, dass natürlich die Leute, die dieses Werk jetzt geschaffen haben, das in einer bestimmten Annahme geschaffen haben. Nämlich insofern, als sie ihr Wissen und ihre Einträge da zur Verfügung gestellt haben, in der Annahme, dass es jeder das tun kann und jeder es verändern kann und dass es sozusagen sowas ist wie Gemeingut.
Ja.
So. Und jetzt kommt eine Gruppe an und sagt, naja, so ganz so Gemeingut ist es dann doch nicht.
Ach so.
So. Sondern wir sind jetzt da und entscheiden, wie das mit diesem Ding weitergeht. Mhm. So. Und sie haben aber da einen riesen Wissensberg angehäuft. Und das ging nur, weil Leute gesagt haben, na gut, das ist Gemeingut. Deswegen und dieser guten Sache spende ich meine Zeit und mein Wissen. Mhm. So, und jetzt kommen Leute an und sagen, naja, aber jetzt entscheiden wir über das, was ihr geschaffen habt. Da wird sozusagen im laufenden Verfahren die Geschäftsgrundlage so ein bisschen geändert. Also das, so würde ich das sehen. Oder ist das ein Kritikpunkt?
Ja, wobei mit dem Gemeingut, da kann ich nicht zustimmen, weil die Information ja weiterhin für alle zugänglich bleibt. Also es geht nicht darum, dass hier etwas privatisiert wird, auch weniger darum, dass hier eine kleine Insidergruppe sagt, da geht's jetzt lang, wir sind hier die Bosse und bestimmen, sondern es kommen ganz praktische Probleme. Es gibt Prozesse, Leute fühlen sich durch einen Wikipedia-Eintrag diffamiert und verklagen dann jemanden. Wen sollte man verklagen? Man kann ja nicht durch die Edit-Liste durchgehen und gucken,
eine IP verklagen,
sondern man geht dann gegen die Wikipedia-Stiftung vor. Mhm. Und gut, da gibt es einen gewissen Druck. Es gibt natürlich auch eine öffentliche Debatte darum, dass hier Schulkinder Aufsätze auf Grundlage von Wikipedia-Artikeln schreiben und die Lehrer dann sagen, ja, aber da steht ja Unsinn drin. Und dann, gut, hat man ein Problem. Es gibt natürlich auch den Anspruch, dass dieses kollektive Werk einen Nutzen hat für alle Beteiligten. Primär geht es ja um den eigenen Nutzen, wenn man sich daran beteiligt, und weniger etwas für andere zu tun. Und gut, diese Herausforderung muss man sich dann in irgendeiner Form stellen. Es gibt historisch bewährte Mechanismen, um eine solche Qualitätssicherung vorzunehmen. In der Wissenschaft ist das der Peer-Review-Prozess, der verhindern soll, es funktioniert auch nicht immer, dass hier Unsinn, wissenschaftliche Falschbehauptungen, gefakte Experimente, Ergebnisse, die so nie in einem Experimentalaufbau erzeugt worden sind, veröffentlicht werden. Und da muss natürlich die Community von Nuklearphysikern, sage ich mal, schauen, dass die jeweiligen Peers auf diese Aufsätze draufschauen und da die Spreu vom Weizen trennen.
Aber ich meine, wir haben ja eben, war das ein großes Thema ja eigentlich irgendwie so Kontrolle und mehr Freiheit im Internet. Jetzt sind wir ganz speziell bei diesem Beispiel der Enzyklopädie, was ja schon wieder sehr geordnetes Wissen ist, nicht? Also wo man so einen Katalog hat und man kann Suchwörter eingeben, man findet die. Das ist irgendwie immer dieselbe Quelle und es ist auch immer dieselbe Darstellung, wie Informationen da verarbeitet werden, so ungefähr jedenfalls mit ein paar Links unten und da oben erstmal die Begriffsklärung und so. Aber das Internet hat ja eigentlich, also wenn man über Freiheit von Wissen und so spricht, dann sind ja eigentlich solche Dinge wie Foren oder so auch ganz wichtig, ne? Und in dem Bereich würde ich dann ja sagen, das vermischt sich ja schon wieder sehr stark mit dem Ökonomischen, nicht? Also ist das zum Beispiel auch ein Thema? Also so, es gibt zum Beispiel Leute, die arbeiten professionell für Foren und erstellen Foren, die so aussehen, als wären sie halt frei zusammengetragenes Wissen, werden aber von einer Firma bezahlt und erstellen dann so ein Forum, wo es dann um bestimmte Themen geht und wo angeblich irgendwie Know-how irgendwie vermittelt wird und einzelnes Wissen, aber das ist halt komplett fake. Hm. Also so, das ist ja dann eigentlich auch schon wieder so eine, ja, wo halt irgendwie so die Quellen und wo das Ganze schon, ja, die Quellen verwischt werden, wo das alles sehr ökonomisch wird und wo man eigentlich irgendwie als User dann davor sitzt und überhaupt gar nicht mal weiß, mit was für einer Qualität von Informationen man da eigentlich zu tun hat. Geht es darum, auch in diesem Kongress, oder beschäftigt ihr euch vor allen Dingen damit, wie man Informationen auf bestimmten, ja, jetzt irgendwie bei dieser Enzyklopädie, wie man die irgendwie so darstellen oder bearbeiten kann, dass sie irgendwie frei zugänglich und gleichzeitig aber auch qualitativ sinnvoll ist so.
In der Session, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, geht es in der Tat um zwei Themen, nämlich einmal Wikipedia, ein Expertenmodell. Werden wir sehen, Larry Sanger hat angekündigt, dass er hier eine große Ankündigung eines neuen Enzyklopädieprojektes auf dem Panel produzieren wird, mit einem Schlüsselelement, das er noch nicht verraten hat, das genau diese Qualitätssicherungsfrage beantworten soll. Werden wir sehen. Dann gibt es einen Vertreter der Wikipedia Deutschland, der über diese Debatte, die wir auch angesprochen hatten, hier vortragen wird. Und es gibt einen Verleger einer wissenschaftlichen Zeitschrift, der über die neuen Modelle des Peer Review in wissenschaftlichen Open Access Publikationen, wo diese Problematik eben auch auftritt, dass hier nämlich die
vielleicht ganz kurz, was ist Open Access?
Open Access Publishing in den Wissenschaften ist eine Bewegung seit etwa 10 Jahren, von Wissenschaftlern, um sich von den Knebelbedingungen einiger weniger großer Wissenschaftsverlage freizumachen, mit dem Ziel, den freien Wissensaustausch in den Wissenschaften zu fördern. Und ein Schlüsselelement hier ist, dass diese Wissenschaftsverlage den Peer-Review-Prozess kontrollieren. Die haben ihren Pool von Peer-Reviewer.
Also Leute, die einen Artikel, einen Aufsatz lesen, bevor er veröffentlicht wird, und die entscheiden, ist es die Veröffentlichung wert oder ist es nicht.
Genau, also wieder eine Filterung, wieder eine Qualitätssicherungsmaßnahme, um zu gewährleisten, dass das, was dann gedruckt wird oder eben heute in aller Regel natürlich eh nur digital publiziert wird, dass das dem Qualitätsanspruch des Mediums entspricht.
Und wie funktioniert dieses Open Access? Ich meine, im Prinzip kann auch jeder seinen Aufsatz ins Netz stellen oder auf seine Institutsseite, und es ist zugänglich, jeder kann es lesen, jeder kann es zitieren, fertig ist die Laube.
Richtig. Das ist ein Ansatz. Bislang dauert das sehr lange, man reicht einen Artikel ein, dann gibt es möglicherweise 2, 3 blind, doppelblind Reviews und man bekommt dann etwas zurück, muss den Artikel nochmal ändern. Und dann dauert das ein Dreivierteljahr bis ein Jahr, bis der Aufsatz dann tatsächlich erscheint, für andere sichtbar wird.
Das ist sozusagen die herkömmliche Art und Weise, genau, in diesen etablierten Wissenschaftsmagazinen.
Genau. Das war bei den Dreien jetzt.
Ja. Heute ist es möglich, dank der im Prinzip unbegrenzten Speicherkapazität des Internet, Dinge sofort, wenn sie fertig sind oder auch als Entwurf auf bestimmte Server zu legen und dann andere zu einem Peer Review einzuladen. Der Text ist veröffentlicht, er ist markiert als Draft. Das ist hier ganz wichtig, dass andere sofort erkennen können, was der Status dieses Aufsatzes ist. Und dann können andere reingehen und sagen, das finde ich jetzt ein interessantes Thema, den schaue ich mir näher an, und schreiben ein Gutachten dazu. Das Gutachten kann mit dem Aufsatz zusammen veröffentlicht werden. Und zum Teil ist bei diesen Prozessen die Diskussion um den Artikel viel interessanter, viel ergiebiger für eine Disziplin als der Artikel selber. Also selbst wenn der Artikel schlecht ist und in einem normalen, herkömmlichen Publikationsprozess gar nicht veröffentlicht worden wäre, trägt er dazu bei, dass die Zunft sozusagen die Diskussion voranträgt und hier weiterkommt.
Und das ist aber alles ehrenamtlich und unbezahlt.
Wissenschaftler sind in aller Regel entweder öffentlich besoldet oder auch von Unternehmen in Forschungslaboren angestellt und verdienen ihr Geld nicht mit der Veröffentlichung von Aufsätzen. Das ist anders als bei Journalisten.
Wir haben jetzt eine Weile darüber geredet, sozusagen über diese Aspekt Filterfunktion, Redaktionsfunktion. Also wenn man davon ausgeht, dass ein reiner Informationshaufen im Internet, dass damit niemand wirklich was anfangen kann, sondern es immer das Bedürfnis gibt, nicht nur Informationen frei zu haben, sondern irgendwie in einem Maß auch qualitativ und redaktionell zu bewerten, dann geht es einerseits um diese Redaktions- und Qualitätsmanagementsysteme. Aber ein anderes Thema ist doch, denke ich, auch bei euch auf dem Kongress, dass Leute natürlich Informationen unentgeltlich zur Verfügung stellen, aber trotzdem mit der Veröffentlichung nicht alle Rechte abgeben wollen. Also die sagen, okay, hier, ich werfe euch den Text hin, macht, was ihr wollt, verdient damit Geld, verfälscht den, verkauft den unter anderem Namen, was auch immer. Das heißt, es muss dafür irgendeine Art von Lizenzmodell geben. Inwiefern ist das Thema bei euch auf dem Kongress?
Das ist ein weiterer Bereich von Regeln für freies Wissen. Zunächst mal gibt es da das Urheberrecht. Das ist ein relativ flexibles Instrumentarium, das man eben ausgestalten kann durch Verträge, sprich Lizenzen.
Und in den, also das ist sozusagen, Urheberrecht ist sozusagen die Grundlage, die rechtliche Grundlage, auf der solche Lizenzen
genau,
auch aufsetzen.
Genau. Okay. Also die Tatsache, dass ich an einen Verlag einen Aufsatz, ein Foto, ein Musikstück verkaufen kann, setzt voraus, dass es mir überhaupt erstmal gehört. Und das sagt das Urheberrecht. In dem Augenblick, wo ich es geschaffen habe, gehört es mir und ich kann als quasi Eigentum darüber verfügen und ich kann es veräußern. Und ich kann einen Teil der Rechte, gibt so ein Paket von Rechten, die da dranhängen, einen Teil der Rechte, da kann es exklusiv oder nur zur einmaligen Veröffentlichung und so weiter an jemanden übertragen.
Aber das ist doch ein uraltes Modell. Also das funktioniert schon seit, ich will nicht sagen Jahrhunderten, aber doch schon sehr lange. Warum muss man da jetzt drüber diskutieren, über solche Lizenzmodelle?
Weil es hier um, also zum einen geht es um kooperative Prozesse. Bei der freien Software beispielsweise sind Dutzende, Hunderte, Tausende von Leuten an einem Werk im Sinne des Urheberrechts, an einem Softwarewerk beteiligt. Und hier die Rechte mit allen zu klären, bevor dieses freie Softwareprojekt Apache, der am weitesten verbreitete Webserver, wenn irgendjemand den Apache kaufen möchte, also eine Lizenz für den Apache erwerben möchte, müsste er dann quasi mit Hunderten, Tausenden von Individuen Vertragsbeziehungen eintreten, wenn nicht hier eine Lizenz an jedermann erteilt worden ist und alle, die an diesem Projekt mitarbeiten, davon ausgehen, dass sie zunächst mal selber die Software in dem Zustand, in dem sie dann ist, sich beschaffen können im Quellcode und daran weiterarbeiten können. Also das ist ja auch ein Problem, dass man natürlich anderen verbieten kann, das eigene Werk zu verändern. Und die freien Lizenzen dienen dazu, anderen genau dieses Recht zu gewähren.
Also im Gegensatz, das wäre zum Beispiel ein krasser Unterschied zu den gängigen Copyright-Modellen. Also beispielsweise Microsoft, bekannt, ich kaufe ein Windows, ich darf dieses Windows genau genommen eigentlich noch nicht mal auf jedem Rechner installieren, den ich habe, sondern wirklich nur auf dem einen, für den ich dieses Betriebssystem gekauft habe, wenn ich ein Notebook habe, muss ich mir eigentlich noch ein neues Betriebssystem kaufen, geschweige denn, dass ich dieses Betriebssystem ändern darf. So. Und da kommen dann so andere Lizenzen ins Spiel, die das
ganz genau
gestatten. Okay.
Und die freie Software ist natürlich das Erfolgsmodell, der Vorreiter, der die Bewegung der freien Kultur, mit der wir es heute zu tun haben, inspiriert hat. Die freie Software wiederum hat Wurzeln in der Tradition der Wissenschaftskultur, wo, wie gesagt, auch ein freier Austausch Voraussetzung dafür ist, dass etwas überprüfbar wird durch die Peers, dass man voneinander lernen kann. Also auch diese Idee eines kollektiven Vorantreibens, eines Wissenspools in dem Bereich des Unbekannten. Und so ähnlich funktioniert es in der freien Software. Und die wiederum hat andere inspiriert zu fragen zunächst mal, wie können wir denn das, was hier mit Software so wunderbar funktioniert, übertragen auf Nicht-Software-Werke, auf Texte, auf Bilder, auf Musik. Und die Lizenzen, hast du angesprochen, sind die Basis. Die sind eigentlich an sich nicht wichtig, aber sie schaffen den Rahmen, in dem Menschen zusammenarbeiten. Und deshalb natürlich naheliegend die Idee, Lizenzen zu schaffen, die denselben Mechanismus in einer Community erzeugen, den die Lizenzen der freien Software, aber dann relativ spezifisch für Software formulieren. Also spezifisch für Software heißt, hier gibt es einen Unterschied zwischen Quellcode und Objektcode, also dem einigermaßen menschenlesbaren Programmiertext und der kompilierten Version, den es in der Form nicht gibt für Text, Bild, Musik. Insofern die Zugänglichkeit zum Quellcode, die bei Software ganz wichtig ist, die gewährt werden muss durch die freien Lizenzen, die Frage stellt sich hier
jetzt
gar nicht.
Jetzt gibt es aber für Texte, und unser Podcast zum Beispiel steht ja auch unter so einer Creative Commons Lizenz, die sich jeder zusammenklicken kann, also den Inhalt, den wir hier erstellen, kann jeder weiterverwenden, wenn er unseren Namen nennt, wenn er damit kein Geld verdient, er kann ihn gerne auch verändern, wenn er unseren Namen nennt, das kann man sich ja, diese Bedingungen kann sich ja jeder zusammenklicken im Netz und die Bedingungen sozusagen erstellen, frei benennen, zu denen er seinen Inhalt im Netz veröffentlichen will. Das funktioniert, das kann jeder machen. Warum muss man darüber noch reden?
Darüber muss man im Prinzip nicht reden, das kann man einfach machen.
Aber ihr habt es trotzdem aber als Thema auf einem Kongress.
Es gibt natürlich hier und da kleinere oder auch größere Probleme, weil es ist ein neues Modell. Wie gesagt, das Modell des 20. Jahrhunderts beruht auf ganz anderen Mechanismen. Es beruht auf Mangelressourcen, es beruht auf Investitionsgüter. All diese Dinge sind weg. Der Unterschied zwischen Profis, die solche Werke schaffen, und Leuten, die das aus Lust an der Sache machen, ist zum Beispiel eine Frage. Eine Verwertungsgesellschaft. Die Mitgliedsbedingung dafür ist, dass man nachweist, dass man einen bestimmten Prozentsatz seines Lebensunterhalts als Profi, Journalist oder Musiker,
also
oder
Foggy Wort zum Beispiel,
verdient. Was ist mit einem Blogger? Ein Blogger kann nicht seine Steuererklärung dort abliefern und sagen, guckt mal, ich habe im letzten Monat so viel gebloggt und diesen Anteil meines Lebensunterhalts. Ich möchte jetzt gerne Mitglied bei euch werden. Meine Werke werden natürlich auch kopiert. Also bin ich berechtigt, von dem Geld, was ihr für die Pauschalkopievergütung einsammelt, auch einen Anteil zu bekommen.
Zum Beispiel.
Das ist ja eine interessante Frage. Ja. Und ich glaube, solche Konflikte, das wird Thema sein in dem Kunst- und Copyright-Bereich, wozu es auch einen großen Workshop gibt, bereits im Vorfeld am Mittwoch. Cornelia Solfrank hat hier eine sehr illustre Gruppe zusammengeholt, um einen ganzen Tag lang über solche Fragen, veränderter Autorbegriff, veränderter Werkbegriff, veränderte Bezugnahme auf Werke anderer. Remixing Culture ist hier natürlich ein ganz wichtiges Stichwort, was Larry Lessig in die Diskussion eingebracht hat, was es in der Form bislang auch nicht gab. Natürlich ist kollagiert worden. Es gibt im 20. Jahrhundert natürlich eine Tradition von Copy Art. Der Fotokopierer zum Beispiel hat ein ganzes Genre hervorgebracht, wo Leute sehr kreativ, das ist überhaupt gar keine Frage, dass das eigenständige Werke sind, aber sie greifen unmittelbar auf Werke von anderen zu. Und eigentlich nach dem klassischen Urheberrechtsmodell, nach den Lizenzen, die bislang benutzt worden sind, ist das verboten. Und Leute könnten sozusagen in dem Augenblick, wo das ausgestellt wird, wenn man es im Privatraum macht, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn es öffentlich sichtbar wird, können die verklagen.
Und hier geht was mich mal interessieren würde, was passiert denn mit den Ergebnissen dieses Kongresses? Also so, es wird da diskutiert, da kommen auch Experten, die sich auf den jeweiligen Gebieten irgendwie gut auskennen, die sich über diese Themen unterhalten. Ich weiß nicht, wir hatten mal jetzt mal, um das ganz einfach zu formulieren, wir hatten zum Beispiel mal eine Frage an die GEMA, wie das ging irgendwie zum Beispiel mit der Musik. Irgendwie können wir Musik senden in Podcasts, wenn ja, in welcher Form und wie lange. Das sind ja so Fragen, die stehen ja auch im Raum, nicht? Habt ihr da mit diesem Kongress so auch so eine Empfehlungskompetenz oder werden diese Ergebnisse irgendwie, werden die weiterverwertet, werden die beachtet von politischer Seite zum Beispiel, von den Gesetzgebern her oder wie läuft das normalerweise?
Also zunächst mal ganz auf einer ganz pragmatischen Ebene, die Konferenz wird natürlich dokumentiert und steht hinterher unter einer Creative Commons Lizenz für alle zur Verfügung. Es ist primär ein Ort des Austausches. Aber, du hast recht, natürlich geht es auch darum, in einem politischen Feld zu agieren. Es ist ja naiv zu sagen, wir sind hier ganz neutrale Wissenschaftler und die Politik machen andere. Es geht ja auch darum, Politiker einzubeziehen. Wir werden zum Beispiel Thiermann Lüder da haben, der höchste Mann in der EU-Administration, in der EU-Kommission, der zuständig ist für Urheberrecht. Und dieses Jahr wird die europäische Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft überprüft. Professor Bernd Hugenholz von der Uni Amsterdam ist von der EU-Kommission beauftragt worden, hier ein Gutachten zu erarbeiten, wo diese Richtlinie ihre intendierten Zwecke erfüllt hat und wo sie gewünschte Nutzungen verhindert oder Geschäftsmodelle, was auch immer, hier an Problemen auftreten können. Und wir haben beide, sowohl Lüder wie Hugenholz, eingeladen, die Protagonisten, um uns von den verschiedenen Seiten darüber zu berichten. Und das hat natürlich auch Rückwirkung. Also es ist ja ein Feedback-Möglichkeit, die man hier schafft. Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, diese beiden direkt anzusprechen. Der Bericht wird zum Zeitpunkt der Konferenz, also am Samstag wird diese Konferenzteil sein, noch nicht abgeschlossen sein. Das heißt, unter Umständen fließen aus der Diskussion auch Impulse in diesen Abschlussbericht ein. Wir haben eine sehr illustre Gruppe von Urheberrechtsaktivisten, aber auch aus dem akademischen Bereich Leute, die im Vorfeld der Konferenz eine Sichtung der Implementationen dieser EU-Richtlinie in den 25 Mitgliedsländern in Europa sich vorgenommen haben, mit dem Ziel zu schauen, erstmal, wo gibt es Flexibilitäten in der Richtlinie, also einen gewissen Interpretationsspielraum für die Mitgliedsländer, und dann, wo sind Interpretationen vorgenommen worden, die für Informationsfreiheiten besonders vorteilhaft oder besonders nachteilhaft sind, mit dem Ziel, diesen Best Practice Guide dann an die Hand zu geben, Leuten, Urheberrechtsaktivisten in den Beitrittsländern, also in der Ukraine, in der Türkei, in Bulgarien. Und dazu gibt es am Sonntag dann einen Workshop, wo Leute aus diesen Ländern dann auch teilnehmen werden und gemeinsam diskutieren werden, wie denn diese besten Implementationsmöglichkeiten von EU-Richtlinien auch tatsächlich durchsetzbar sind. Und insofern gibt es hier ganz klar auch einen politischen Impuls, der von dieser Konferenz ausgehen soll. Vielleicht noch ja. ein Beispiel vom letzten Mal. Damals lief gerade eine EU-Konsultation zur Frage der Verwertungsgesellschaften in Europa. Und wir haben dazu auch wieder ein plenares Panel gemacht, einen Workshop gemacht und dort gemeinsam eine Stellungnahme erarbeitet, die dann in diesen europäischen Konsultationsprozess eingegangen ist, mit natürlich den Unterschriften der namhaften Teilnehmer der Konferenz. Und gut, in dem Rahmen, in dem solche politischen, öffentlichen Äußerungen eine Wirkung haben, denke ich schon, dass hier auch Impulse ausgehen von der
Universität. Das ist ja eine tolle Spielwiese eigentlich, nicht? Weil wahrscheinlich gerade in diesem Gebiet hat man immer den Eindruck, so, dass diese Richtlinien so unglaublich langsam sind und so unglaublich lange brauchen, bis sie sich einer aktuellen Situation da irgendwie anpassen. Und dann sind sie meistens auch schon wieder überholt. Das ist ja wahrscheinlich für so Wissenschaftler oder Experten irgendwie ein ganz großartiges Feld, oder sich da Gedanken zu machen, weil es auch noch nicht so. Also es ist noch nicht so bürokratisch durchforstet eigentlich. Man kann ja noch viel...
Na.
Nicht?
Na.
Europäische Richtlinien sind bürokratisch durchforstet.
Auch in dem Bereich?
Ja.
Ja?
Ich will noch mal ganz kurz was fragen. Und zwar, welche Gefahr würdest du sehen, wenn man das Urheberrecht oder diese Lizenzmodelle überhaupt nicht anpassen würde? Wenn einfach alles so weiterläuft wie bisher... Wo wäre das Problem? Es gibt das Copyright. So, was wäre das Problem?
Für die freie Kultur würde ich da zunächst mal gar kein Problem sehen. Das Problem liegt darin, dass die Verwertungsindustrie, die an diesem objektorientierten Medienverkaufsmodell des 20. Jahrhunderts klebt, das gerne übertragen möchte in das digitale Zeitalter. Das heißt, sie möchten in einer Welt, wo es eben diese Packung, den physikalischen Träger, das Buch, die Schallplatte nicht mehr gibt, etwas schaffen, was sich genauso verhält.
Beispiel,
eine MP3-Datei kann natürlich im Netz frei flottieren. Jetzt legt man darum einen kryptografischen Umschlag, der nur aufgeht in einer bestimmten Abspielumgebung. Also Stichwort DRM, Digital Rights Management, oder von den Kritikern als Digital Restrictions Management bezeichnet, was der Sache natürlich viel näher kommt, weil es geht darum, Restriktionen zu schaffen, wo eigentlich ohne diese Technik keine wären.
Aber diese Restriktionen sind da, damit die Leute ihr Geld verdienen.
Ungefähr so wie ein Kopierschutz bei einer DVD,
ja.
Kann man sich das so
vorstellen? Ganz genau.
Also ich kann ja jetzt nicht rübergehen in die Videothek und mir einfach den Film kopieren.
Also es gibt zum Beispiel, wenn du dir aus einer Tauschbörse so Videos runterlädst und die versuchst abzuspielen, geht das manchmal nicht.
Genau.
Weil du dann einfach das merkt irgendwie, dass ich habe es nicht, du bist dazu nicht berechtigt, fertig. Oder wenn du bei iTunes Songs kaufst in dem Laden, hast du das Recht, die auf 5 Rechnern abzuladen und sie mit 5 iTunes-Versionen abzuspielen. Und wenn die 6. kommt, sagt er nee.
Da würde ich aber auch denken, da ich ja selber auch zu den Menschen gehöre, die durch die Verfassung von Texten und Tönen ihr Geld verdienen, dass irgendwie schon garantiert sein muss, dass ich dafür auch mein Geld bekomme. Deswegen habe ich da ein gewisses Verständnis dafür.
Ja, genau. Sie wollen halt ihr Geld verdienen. Deswegen, wo ist das Problem?
Das ist genau eines der großen Themen, die wir uns für die Wizards of Oz 4 vorgenommen haben. Wie kann man mit freien Bits Geld verdienen? Also die Aussage vom Anfang, die Ökonomen sehen Informationen als öffentliches Gut. Klassisches Beispiel, der Leuchtturm, der allen Schiffen, die vorbeifahren, anzeigt, hier gibt es einen Riff, hier ist das Ufer, hier müsst ihr aufpassen. Und jetzt nicht erstmal rausgehen kann und sagen kann, ihr müsst erst bezahlen, damit ihr den Dienst dieses Leuchtturms in Anspruch nehmen könnt, das funktioniert da nicht. Und die klassische Antwort der Ökonomen ist, öffentliche Güter müssen öffentlich bezahlt werden.
Richtig.
Das heißt, durch Steuern.
Genau.
Das ist durchaus ein Modell, was ja auch diskutiert wird, in verschiedenen Formen. Garantiertes Grundeinkommen zum Beispiel.
Öffentliches Gut. Also ich meine, das, was jetzt gerade, das Beispiel mit dem Leuchtturm ist ja dasselbe wie die Ampel oder wie eine funktionierende Straße oder wie eine Infrastruktur, also eine bestimmte Basis, die zur Verfügung gestellt werden muss, irgendwie von staatlicher Seite oder von der Öffentlichkeit. Und dafür bezahlt man natürlich Steuern. Aber wenn jetzt irgendjemand forscht, auf private Mittel investiert und zu irgendwelchen Erkenntnissen kommt, dann ist er doch nicht verpflichtet, diese der Öffentlichkeit freiwillig und umsonst zur Verfügung zu stellen. Also es ist ja was anderes als
oder das, was wir
als
machen,
so ein Basisgut, wo man sagt, irgendwie, okay, Sicherheit zum Beispiel, irgendwie wollen wir bis zum gewissen Grad, wollen wir die gerne frei zur Verfügung haben. Ich finde, das ist was anderes als Information.
Absolut, aber es geht hier nicht um eine normative Aussage, dass diese Wissenschaftler verpflichtet sind, diese Informationen dann allen zur Verfügung zu stellen, sondern es geht um eine faktische Aussage. In dem Augenblick, wo Dinge veröffentlicht sind, kann man eben, und auch diese Digital Rights Management Technologien sind da nur eine kleine Hürde, nicht verhindern, dass diese Informationen überall ist. Das ist prinzipiell zunächst mal so. Und wie gesagt, die Medienindustrie versucht, an diesem alten Modell festzuhalten, mit Bemühungen, die allerdings sehr weit in die technische Infrastruktur eingreifen, die in die Privatsphäre eingreifen, die sehr invasiv sind. Man hat ja nicht nur Musikstück, was man aus iTunes herunterlädt, sondern damit die Bedingungen, die daran geknüpft sind, auch tatsächlich eingehalten werden, braucht man ja und überprüft werden, dass der kryptografische Umschlag da erstmal aufgemacht werden kann, braucht man ja auf seinem Rechner ein Gegenstück, nämlich iTunes. Und iTunes, und gut, dann wird das mal wieder gehackt und dann
wird. Aber der Punkt ist doch, ist es nicht legitim, dass Leute, die an Informationen herstellen und sie veröffentlichen, dafür Geld haben wollen und diese Informationen eben nur dann freigeben, wenn sie das Geld bekommen haben.
Genau.
So. Und dann sagt man doch, ist doch in Ordnung. Wo ist das Problem?
Das Problem ist, wie man das schafft.
Ja, das Problem ist das System. Also wie machst du das?
Genau. Der Anspruch ist gar keine Frage. Nee. Wir wollen alle unsere Brötchen bezahlen und zu sagen, naja, der Musiker kann ja in der Kneipe am Tresen jobben oder Hartz IV oder so Sachen. Das ist nicht die Antwort. Da sind wir uns alle einig.
Also, was sind denn so Modelle, die da diskutiert
also, werden? Genau. Steuerfinanzierung ist durchaus eine Möglichkeit, die ja auch schon praktiziert wird. Wir haben die Bundeskulturstiftung.
Wir Podcast, ich meine, den Innenminister möchte ich sehen, der Küchenradio mit Steuern finanzieren oder Kultusminister.
Naja, wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja. Das sind keine Steuern, sondern Rundfunkgebühren. Ja. Würde ich schon sagen, dass das ein wichtiger Unterschied ist. Aber hier geht es auch um eine Umverteilung. Es geht um ein Kollektiv, was die Entscheidung getroffen hat, dass hier auf einer bestimmten einem Qualitätsniveau Informationen geschaffen werden, die der Markt in gleicher Form nicht produziert.
Außerdem gibt es auch Podcasts, die durch Steuermittel bezahlt werden.
Aha.
Zum Beispiel Angela der Videocast
Merkel.
Von
Angela Merkel. Merkel.
Das haben wir alle
für. Also der Trend geht, in den, da geht eindeutig zum steuerfinanzierten Podcast.
Ja.
Okay, nächster Punkt. Steuern, was noch?
Werbung.
Aha. Werbung.
Es gibt einen Dienst, mit der es erlaubt, Videos auf ein freies Repositorium zu legen. Und der Dienst hängt automatisch eine Werbung ans Ende dieses Videoclips. Und jedes Mal, wenn diese Werbung angesehen wird, klingelt die Kasse und die Plattform, der Dienst, behält 50%. Und diejenigen, die das Video dort eingestellt haben, bekommen die anderen 50%.
Wir haben sie auch sowas Ähnliches
bei AdSense-mäßig, genau, ja. Google AdSense. Genau.
Jeder, der da draufklickt, soll jeder machen bei uns auf der Website, dann kriegen wir 2 oder 3.
Google kriegt ein bisschen, genau.
Genau. Ja.
Und wir kriegen ein bisschen was ab. Ja. Okay, Werbung, das ist nichts besonders revolutionär. Was gibt es noch?
Spenden. Jamendo zum Beispiel ist eine... Ja, man kann inzwischen schon fast sagen, eine Major-Site, also jetzt nicht im Sinne von Major-Musiklabels, sondern im Sinne von Reichweite, von Sichtbarkeit, von Nutzern, Indie-Labels vor allen Dingen, die ihre Musik dort einstellen, und neben jedem Musikstück gibt es einen Spenden. Nicht neben jedem, sondern wenn die Rechteinhaber, wenn das Label oder der Musiker das einstellen. Und dann kann man sagen, okay, dieses Musikstück hat mir gefallen und denen spende ich jetzt was. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit, die, also
das von der ja, Jamendo wird... Aber man ist ja nie sicher. Ne?
Ja. Genau, ja, du kannst ja den Tarif nicht selber bestimmen.
Man kann nie sicher sein. Ja?
Es bei der Straßenmusik.
Sein, es spendet nicht, niemand, genau. Es kann sein, ja, dass niemand die Werbung anklickt. Und das Steuermodell, Gott das Glück irgendwie, dass mein Podcast jetzt durch Steuern finanziert ist, das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme.
Ja, aber das wie gesagt, Steuern, Bundeskulturstiftung ist ja sowas, wo Künstler, Kulturschaffende ihre Projekte einreichen können. Dann gibt es eine Jury, wieder das Expertenauswahlsystem als Filter. Und die sagen, ja, es gibt ein öffentliches Interesse daran, dass diese Leute dieses Projekt durchführen.
Geht denn dann nicht eigentlich auch wieder so ein Stückchen Freiheit verloren? Also sobald, Das ist ja die andere Frage. Also sobald ich dann dafür Steuergelder bekomme, muss ich mich ja wieder legitimieren mit dem, was ich irgendwie anbiete auf meiner Seite gegenüber dieser Öffentlichkeit zum Beispiel. Das heißt, die Inhalte werden irgendwie dann doch wieder indirekt kontrolliert natürlich, weil bestimmte Dinge dürfen dann nicht gesagt werden, weil sie eventuell
die Freiheit geht flöten,
sind.
Das ist ganz klar.
Also
in dem Augenblick, wo man davon abhängig ist, dass irgendjemand einem Geld gibt, entstehen Abhängigkeiten. Das ist ganz klar. Ob man jetzt vom Markt abhängig ist, der natürlich auch nicht alles zulässt, wo man keine schrägen Sachen machen kann, ist ja auch keine politische Zensur.
Der freie Zugang zu Informationen, weil die Frage war ja eben der freie Zugang zu Informationen. Kann man nicht legitimerweise fordern, dass diese Information bezahlt wird? Also ist im Grunde genommen widerspricht sich das schon theoretisch. Also sobald die Information bezahlt wird, ist sie ja nicht mehr frei. Also wird sie ja kontrolliert. Steht ja irgendjemand da, der sagt, irgendwie diese Information ist keine Information zum Beispiel. Dafür bezahle ich nicht mehr, dafür spende ich nichts, dafür gibt es keine Werbung und dafür gibt es keine Steuermittel. Also dann ist ja der Zugang vielleicht frei, aber die Informationsqualität hat sich verändert dadurch, oder?
Die Möglichkeit, diese Informationen allen auf der Welt kundzutun, hat man natürlich weiterhin. Also die Plattform, auf denen man etwas einstellen kann und das im Internet sichtbar macht, das wird es weiterhin geben. Aber in der Tat, die mit der ökonomischen Frage verbunden ist dann die Frage, wie kann man das nachhaltig machen? Also natürlich kann man in der Kneipe seinen Lebensunterhalt verdienen und die Informationen, die eigentlich jetzt nicht richtig oder noch nicht, ist ja auch so eine Hoffnung, irgendwann wird man mal entdeckt und wenn so die ersten Scouts einen entdeckt haben, dann kriegen die anderen das auch mit. Die Möglichkeit, die wird es immer geben. Und insofern ist das Zensurelement oder das Element von Unfreiheit, von Meinungsäußerungsfreiheit, die beschnitten wird, diese Frage ist, glaube ich, mit dem Internet vom Tisch.
Was hat denn eigentlich, ich frage erst mal was aus, und zwar...
Ich hätte auch noch eine Frage über
das.
Wenn wir jetzt sozusagen über Kontrolle von Informationen reden, über Zensur, ich bin jetzt auf den Gedanken gekommen, jetzt kürzlich hat unser Innenminister Herr Schäuble gefordert, das Internet soll kontrolliert werden, genauso wie die Bahnhöfe auch kontrolliert werden sollen durch Kameras, so soll auch das Internet kontrolliert werden. Also ich weiß nicht genau, wie er sich das vorstellt, da soll irgendwie alles beobachtet werden, was da passiert, und es soll nicht mehr das passieren, was angeblich passiert, dass sich Terroristen dort austauschen, verabreden und so weiter und so weiter. Ist das überhaupt möglich eigentlich? Oder ist das nur eine tapsige Idee von einem älteren Minister, der nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit ist?
Das Schlimme ist, man kann es versuchen.
Also man kann
versuchen? Man kann es sehr weitgehend versuchen, bis hin zu einer Firewall um China.
Stimmt.
Und
in Kuba funktioniert es auch sehr gut.
Im Iran, repressive Regime, Nordrhein-Westfalen machen sowas gerne.
In Nordrhein-Westfalen gibt es auch?
Nordrhein-Westfalen, dort ist es diskutiert worden an den Klassikern Kinderpornografie und Rechtsradikalismus.
Ja, klar.
Und der Vorschlag hier, eine Firewall um ganz Nordrhein-Westfalen zu ziehen und zu kontrollieren, was da reinkommt, hier auch Filter. Das Stichwort kommt überall wieder vor, eine Blacklist einzurichten und dann natürlich die Frage, wer kann die bestücken? Das sind erstmal die Strafverfolgungsbehörden, aber gut, das bietet sich an, wenn man so eine Infrastruktur erstmal hat, dass bestimmte URLs oder bestimmte Inhalte dann nicht mehr durch diese Firewall ins eigene schöne, saubere Land, Ländl kommen, dann bietet sich das natürlich auch für andere Zwecke an, zum Beispiel Urheberrechtsverletzungen. Mhm. Und dann können Bertelsmann etc. können kommen und sagen, da haben wir was gefunden, steckt das bitte mit in die Blacklist, damit Leute, das ist dann noch da draußen, aber die Leute, die wir kontrollieren können, die können das nicht mehr sehen.
Ja, ja.
Und das ist natürlich naiv. Solche Mechanismen zu unterlaufen, ist Kiddie-Kram im wahrsten Sinne des Wortes. Die Kids sind am ehesten dabei, solche Sachen dann mit...
Also wer Flugzeuge entführt und Bomben baut, der kann das sowieso schon lange. Das wird wahrscheinlich dann die Leute gar nicht betreffen, ne? Also die es treffen soll.
Das ist ein absurder Effekt, den ich für sehr realistisch halte, dass es die überwältigende Mehrheit von Bürgern trifft und diejenigen, die es treffen soll, eben gerade ausgerechnet nicht.
Mhm. Jetzt könnte man, das ist mir meine Frage wieder eingefallen, jetzt könnte man ja annehmen, dass so... die Mechanismen für freie Information, die Lizenzierung von freier Information besonders weit verbreitet und elaboriert sind in Westeuropa, in den USA. Jetzt präsentiert ihr Brasilien als Held der Szene. Was machen die so?
Brasilien ist übrigens auch in anderen Dingen weit voraus.
Ja, Zuckerrohranbau und so, aber das ist ja nichts Neues.
Nee. Die leben dort nicht mehr auf den Bäumen. Wie du denkst, zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr.
Das ist ja auch was Neues.
Ja, öffentlicher Nahverkehr zum Beispiel in einer Stadt im Süden von Brasilien, Curitiba, ist Vorbild für die ganze Welt.
Warum?
Er funktioniert, die fahren pünktlich ab oder was?
Ja, das ist super, super. Hat vor allem mit Logistik zu tun und mit Busröhren und also Geschichten.
Busröhren,
ja.
Aber jetzt nochmal zum Thema. Warum sind die so weit vorne?
Das ist eine gute Frage. Und ich hoffe, dass wir Antworten darauf bekommen werden. Ich habe natürlich meine Vermutungen, aber vor allen Dingen habe ich Beobachtungen. Nämlich einerseits in der WIPO, Weltorganisation für geistiges Eigentum der UNO, wo auf höchstem Level Urheberrechtsfragen etc. verhandelt werden, die dann zum Beispiel zu einer EU-Richtlinie werden, die dann zu einem deutschen Urheberrechtsgesetz werden. Und in diesen internationalen Fora sind die brasilianischen Diplomaten ganz vorne bei der Verteidigung, der Förderung der Rechte auf Zugang zu Wissen, zu Bildung, zu Informationsinfrastruktur. Und das war auffällig. Also es gibt einen Vorschlag für eine Development Agenda, die in der WIPO eingeführt werden soll. Und die ist ausgegangen von Brasilien und Argentinien. Dann haben sich eine ganze Reihe anderer Länder angeschlossen, aber die Brasilianer waren hier ganz vorne.
Aber wenn man sagt, die Brasilianer waren ganz vorne, was macht sie? Also, jetzt nicht im Sinne, warum sind sie ganz weit vorne, sondern was sind die konkreten Daten, wo man dran messen kann, dass sie weit vorne sind? Also was machen denn die Brasilianer? Also jetzt da haben sie viel zu sagen. Was noch?
Im eigenen Land. Durch die Regierung Lula und durch den Kulturminister Gilberto Gil sind hier ganz fast fantastische Projekte gestartet worden. Eines wird im Zentrum stehen des Brasilien-Panels am Samstagabend, das den Abschluss der Visits of Ost bilden wird. Das sind die Pontes de Cultura. Insgesamt 600 bestehende, seit einigen Jahren bereits arbeitende Kulturprojekte im ganzen Land. Musik, Film, Capoeira, alle möglichen Formen von Kulturprojekten, die sich hier haben bewerben können. Und 600 sind dann ausgewählt worden, die ausgestattet werden mit einem Multimedia-Kit, einem Scanner, einer Video-, einer Stillkamera, einem Server, einem Paket freier Software natürlich, um die eigenen Werke, die eigene Arbeit zu dokumentieren oder wenn es um mediale Werke geht, die dann auch für das Internet aufzubereiten und aller Welt sichtbar zu machen. Dazu ein Netzwerk, in dem die einzelnen Gruppen sich austauschen können, voneinander lernen können und das wird ohne Frage für die lokale Kultur, die unglaublich reich ist in diesem riesigen Land, das ich selber gar nicht kenne. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig, also da gibt es Bundesländer, von denen hören normale Brasilianer nie was, außer dass da irgendwie ein Bus umkippt und ein Dutzend Tote zu vermelden sind. Und dennoch gibt es eine unglaublich reiche lokale Kulturproduktion.
Ist denn Brasilien gut vernetzt zum Beispiel?
Das ist in der Tat ein Problem. Hier gibt es ein Projekt vom Kommunikationsministerium, GESAC heißt das, mit Satelliten, auch Gruppen im Amazonas und in abgelegenen, nicht an die Kabelinfrastruktur angeschlossene Communities ins Internet zu bringen. Und es gibt das Internet 2, also eine Wissenschaftsinfrastruktur, die mittlerweile relativ gut ausgebaut ist. Dann aber das Problem der letzten Meile. Und dafür ist die Antwort natürlich
Wireless,
genau. Und Freifunk ist ein weiteres Thema, eine weitere freie Infrastruktur, die genau die Antwort bietet auf solche Fragen. Ist ja alles schön und gut mit der Digitalität und so, aber wenn man nicht rankommt, hier ist eine Antwort, die...
In Brasilien wieder, ja.
In Brasilien, aber zum Beispiel Onopobo zum Beispiel aus Indonesien wird uns ganz tolle Geschichten erzählen. Ich habe bereits einen Vortrag von ihm gehört und bin sehr begeistert von ihm. Über die Arbeiten dort, die Inseln untereinander zu vernetzen, auch politisch aktiv zu sein, um die entsprechenden Funkfrequenzen nutzbar zu machen, ganz wichtig. Und die haben solche Erfolge erzielt in der Anbindung abgelegener Gemeinschaften, dass es mittlerweile möglich ist, auch der indonesischen Regierung deutlich zu machen, dass sie besser daran fahren, Funkfrequenzen freizugeben, anstatt sie zu versteigern. Also das ist ja auch, Verfahren läuft jetzt hier gerade mit der Bundesnetzagentur, die beschlossen hat, die Breitbandfunk-Wireless-Frequenzen zu versteigern. Und das bringt zunächst mal viel Geld in die öffentlichen Kassen. Aber danach wird man sehen. Dann muss derjenige, der den Zuschlag bekommt, natürlich das Geld auch wieder reinspielen. Und bei UNTS ist das ja relativ in die Hose gegangen. Wir werden sehen, wie das hier bei den Breitband-Wi-Fi-Frequenzen funktioniert. In Indonesien haben Onopobo und andere erfolgreich argumentieren können, dass wenn diese Frequenzen freigegeben werden, die Gerätehersteller Geräte dafür anbieten und alle möglichen Dienste darauf entstehen werden, die auch wiederum Mehrwert produzieren und damit auf diesem Wege Geld in die Steuerkasse bringen.
Du beschäftigst dich jetzt sehr viel damit, steckst sehr viel Zeit da rein in die Organisation solcher Kongresse. Warum machst du das? Warum ist dir das so wichtig, dieser Zugang zur Information, dieser freie Zugang?
Was könnte es Schöneres geben als Information? Ich bin ein neugieriger Mensch. Ich lerne gerne von anderen. Ich finde das ein unglaubliches Privileg, alle zwei Jahre mit anderen gemeinsam sozusagen the world is my oyster zu schauen, wo gibt es interessante Leute und die einzuladen, einen Raum zu schaffen, in dem Menschen sich wohlfühlen, in dem Gedanken hin und her fließen können, in dem neue Projekte entstehen. Ich finde das ganz wunderbar.
Was machst du denn eigentlich? Also was hast du studiert oder was ist so deine Berufsbezeichnung irgendwie, wenn man das mal so sagen kann?
Studiert habe ich Soziologie, habe mich relativ früh schon mit Medientechnologie, mit Computern beschäftigt. Hatte das große Glück, bereits sehr früh mit, damals noch einem Großrechner, einer PDP-11, in der Highschool in den USA auf Schüleraustausch arbeiten zu dürfen. Und habe mir da so ein bisschen den Computervirus eingefangen, der mich seither nicht wieder losgelassen hat. Und bin fasziniert davon, wie diese Technologie, ohne jetzt technodeterministisch klingen zu wollen, ich hoffe, dass das so nicht rüberkommt, aber diese Technologie ist einfach Grundlage für all das, was wir heute Abend besprochen haben. Es ist eine Technologie zum Speichern, zum Verarbeiten und zum Kommunizieren von Informationen und damit die Grundlage unserer Kultur, die sich durch die digitale Revolution grundlegend verändert hat. Und wir sind mittendrin. Wir haben noch keine Ahnung, wo das hinführen wird. Es ist klar, wir sind ganz am Anfang. Ganz viele Mechanismen werden heute sichtbar bereits umgewälzt, aber ein Ende ist davon nicht in Sicht. Und
glaubst du, dass es den Menschen am Ende dieser digitalen Revolution eher befreien wird oder dass er eher mehr Einschränkungen haben wird, mehr Last zu tragen hat?
Die Freiheit ist eine Last.
Mhm. Ach so.
Das kann man sicherlich nicht anders sagen. Unfreiheit ist auch eine Bequemlichkeit. Wenn andere mir sagen, was ich zu tun habe, dann muss ich nicht die Bürde tragen, diese Entscheidung und auch die Konsequenzen natürlich, davon selber zu verantworten.
Nochmal.
Aber grundsätzlich ganz klar eine Technologie, die Emanzipation und Autonomie von Individuen, von Communities, von Organisationen auch von nationalen Kulturen, die in einer neokolonialen Struktur, wo jetzt eben nicht mehr mit der Flinte in der Hand hier Menschen in Afrika oder in Lateinamerika unterdrückt werden, sondern wo es kapitalistische Mechanismen von neue Formen von Abhängigkeiten gibt. Und die digitale Revolution bietet auch hier auf diesem Level von nationaler Kultur, Stichwort Brasilien, die Möglichkeit, sich davon zu befreien und ein Level von Autonomie zu erzielen.
Was mich nochmal interessieren würde, ist die Kombination Soziologie und Wissensgesellschaft. Also so als Soziologe hast du dich sicherlich dann auch mit Foucault beschäftigt, der sich ja nun auch viel mit dem Stichwort Kontrollgesellschaft, Wissen und so weiter und so fort beschäftigt hat. Würdest du sagen, dass sein Ansatz, wenn man sich nun die jüngsten digitalen Entwicklungen anschaut, dass der, also diese Sichtweise oder die Art, das zu systematisieren, dass das überholt ist?
Die Wissensordnung digitaler Medien hat Elemente, die Foucault nicht hat voraussehen können. Also natürlich ist Foucault nicht überholt. Also die Aussagen über Macht zum Beispiel. Es kann nicht darum gehen, dass Macht abgeschafft wird, sondern es geht um neue Formen, mit Macht umzugehen. Aber beispielsweise Enzensberger habe ich jetzt gerade wieder gelesen, weil wir die Hoffnung hatten, ihn einzuladen. Und zwar in Bezug auf den Baukasten für eine Theorie der Medien. Und auch da werden ganz viele Dinge vorweggenommen, hier noch anhand des Radios, aber da gibt es auch schon 1970, gibt es auch schon Computernetzwerke im Hintergrund und so. Aber es gibt noch den Denkrahmen, aus dem Foucault natürlich auch noch herausarbeitet, einer sozialistischen Alternative, also eine Gesamtumwälzung der Gesellschaftsstruktur. Ist die digitale Revolution eine antikapitalistische Revolution? Sehr interessante Frage, die wir auf dieser Wizards of Oz noch nicht stellen werden. Die steht da irgendwo im Hintergrund, aber im Augenblick die alternativen Vergütungssysteme beispielsweise, über die wir gesprochen hatten, das ist noch systemimmanent. Aber ich glaube, auch dafür gibt es einiges an Potenzial. Aber vor allen Dingen der Denkrahmen von Sozialismus, der sozialistischen Alternative, von Formen des Kollektivismus, gegen die sich Enzensberger übrigens damals auch schon deutlich gewehrt hat, das scheint heute so ein bisschen dated, wenn man das heute wieder liest. Andere Sachen in diesem Aufsatz und natürlich auch bei Foucault wirken ganz frisch, so als wären sie geschrieben im Hinblick auf die digitale Revolution.
Also ich hätte jetzt auch noch eine Frage, aber die ist...
Ich habe eine Frage, die ist ganz kurz und die betrifft uns. Ne? Das hat auch mit dem Thema zu tun.
Ah, schieß mal los. Aber wir sind schon weit über die Zeit und die Nachrichten sind eigentlich auch schon durch.
Wir können doch jetzt wieder Musik spielen, oder?
Ist das so?
Das habe ich jetzt gehört, hat Katja erzählt. Wir können jetzt Musik spielen wieder. Wir müssen aber bezahlen dafür.
Es gibt den Tarif, den gehen wir uns im Tarif gemacht.
Ne? Diese urheberrechtliche Frage ist für Musik im Podcast ist geklärt. Hast du rausgefunden, wie viel das kostet?
Ja, wir haben eine Mail bekommen.
Ja, ich habe auch eine Mail bekommen. Es war immer so im Rahmen.
Das waren so 5 Euro im Monat, glaube ich.
5 Euro im Monat?
Ja.
Ich finde, das könnten wir uns leisten, oder?
Dass wir uns wieder
Musik spielen, oder?
Ja, kann man ja nochmal in der Mail gucken. Nicht, dass es dann 50 Euro im Monat sind, aber im Prinzip war ja immer ganz lustig.
Um das so aufzulösen, Philipp hat nämlich heute eine Mail an mich geschickt, die ich nicht bekommen habe. Ist sie über die Humboldt-Uni gegangen? Die hatte diesen Termin heute Abend jetzt zum Inhalt. Oder
die ist, glaube ich, nicht über die Humboldt-Uni gegangen. Also
die... Jetzt
menschliches Versagen.
Daran
kann es nicht liegen. Ja, menschliches Versagen sicher. Die Frage ist nur bei wem.
Ja, ja. Die Frage das ist für mich beantwortet, dass es bei dir ist.
Der Postbote ist schuld.
Genau. Ja, wie dem auch sei. Also meine Frage wäre halt gewesen, ob es das nur sozusagen irgendwie als Schlusswort und meine Frage wäre halt gewesen, ob der Kommunismus in dem Industriezeitalter oder in so industriellen Gesellschaften nicht funktioniert hat. Oder dass er nicht funktioniert, ist ziemlich offensichtlich. Und ob es jetzt sozusagen in diesem digitalen Zeitalter auf dieser Informationsebene sowas geben wird.
Kommunismus. Aber ob man das noch Kommunismus nennen kann,
das ist die Frage.
Das würde ja nicht ausreichen.
Aber es ist schon Sozialismus, also wenn ja Sozialismus ist ja das quasi...
Leid.
Ja. Das was?
Ja, sag mal.
Sozialismus ist ja, wenn die Produktionsmittel vergesellschaftet werden, würde ich mal sagen, ganz einfach, das ist Sozialismus. Und da geht das ja hin, sozusagen, wenn man über freies Wissen redet.
Die Produktionsmittel und die Distributionsmittel für Informationsgüter gehören heute allen. Nicht in dem Sinne allen gemeinsam, ein großer Pool, wo das Zeug alles steht, sondern wir haben das überall, das ist so billig, dass es sozusagen runtergedrückt wird und ganz am Schluss gibt es dann noch die Recyclingbewegung, die aus dem, was davon noch benutzbar ist, wieder funktionstüchtige Rechner zusammenstellt, anderen Menschen das beibringt. Eine ganz wichtige Bewegung übrigens, Meta-Recyclage-Bewegung in Brasilien. Und damit Menschen, die sich keine neuen Computer leisten können, auch diese Produktionsmittel in die Hand geben.
Da können wir dann nicht.
Leider bleibt es für mich an den Zahlen.
Ich fahre übrigens im Dezember nach Brasilien. Hast du einen Tipp für mich, was ich mir da angucken kann an Projekten? In Rio?
Da gibt es einiges, das machen wir dann aber mal separat.
Okay. Offline, genau. Okay, das war's. Wir haben fett überzogen, so lange waren wir noch nie. Das war Küchenradio Nummer Katja weiß es immer.
68.
68. Mit Volker Grasmuck, Organisator vom Wizards of Oz. Vielen Dank, Volker, fürs Kommen.
Dankeschön.
Tschüss. Ich danke euch.
Ja, bis nächste Woche. Was haben wir nächste Woche? Wissen wir schon?
Wir senden nächste Woche aus der Torte.
Aha, aus der Torte. Da bin ich aber gespannt.
Jo.
Ja, tschüss.